Was sind eigentlich Regeln und Gesetze wert, wenn sich viele nicht dran halten? Und wenn sie das Recht systematisch brechen? In Europa gilt das gemeinsame EU-Asylrecht. Es soll Schutz für Geflüchtete bieten, steht aber in der EU immer mehr für Streit, Abschottung und Alleingänge, auch in Deutschland. Die neue Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz verspricht einen strikteren Kurs in der Asylpolitik und lässt die Landesgrenzen kontrollieren. Katrin Schmidt berichtet als ARD-Korrespondentin aus Brüssel. Mit ihr besprechen wir heute, inwiefern sind solche nationalen Sonderwege mit dem gemeinsamen EU-Recht vereinbar? Was gilt in Europa und was nicht? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 11. Juni. Hallo Katrin.
Hallo Viktoria.
Katrin, lass uns starten mit einem Schlüsselmoment in der vergangenen Woche. Da ist der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU vor die Kameras getreten für ein Pressestatement. Wie war das?
Ja, hab mich schon gewundert. Das war ja auch ein relativ kurzer Auftritt.
Sehr geehrte Damen und Herren, es hatte heute einen Einzelfallbeschluss des Verwaltungsgerichts Berlin gegeben.
Der hat ja wirklich im allerersten Satz auch gleich diesen Interpretationsrahmen der neuen Regierung da vorgegeben. Dieses Framing könnte man auch sagen. Nichts anderes ist es ja.
In diesem Statement von Alexander Dobrindt, da geht es um einen Beschluss vom Berliner Verwaltungsgericht. Da ging es um die Frage, inwiefern Asylsuchende an der deutschen Grenze abgewiesen werden dürfen. Drei Somalier hatten geklagt und das Gericht hat im Eilverfahren entschieden, dass ihre Zurückweisung an der Grenze rechtswidrig war.
In diesem Einzelfall Beschluss geht es um drei Somalier, die versucht haben, am 2. Mai bereits die deutsche Grenze von Polen Richtung Deutschland zu überqueren, sind dabei zurückgewiesen worden.
Und er hat da so Wort für Wort abgelesen, immer wieder runtergeschaut.
Wir streben das Hauptsacheverfahren hier an. Es handelt sich ja um einen Eilbeschluss.
Irgendwie auch so ein bisschen gestockt, sich auch irgendwie wiederholt, selbst in dieser kurzen Zeit.
Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist.
Aber trotzdem wollte da irgendwie unbeirrt wirken und weiter sagen, wir haben ja hier einen klaren Kurs. Das ist ja schön und gut, was die da jetzt erzählt haben, aber das ändert ja im Prinzip nichts.
Es handelt sich ja um einen Eilbeschluss. Das heißt, das Hauptsacheverfahren wird von uns entsprechend auch angestrebt und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Der hat da seine Message gedroppt und ist auch einfach wieder gegangen.
Das heißt, Deutschland weist nach wie vor Menschen, die Asyl suchen, an der Grenze ab, obwohl es laut diesem Gerichtsurteil, wie im Vorhinein von vielen vorhergesagt, nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Und zwar nicht mit der sogenannten Dublin-Verordnung. Gegen welche Regeln da drin verstößt Deutschland damit genau, Asylsuchende an der deutschen Grenze zurückzuweisen?
Wenn jemand an der deutschen Grenze ankommt und nach Asyl fragt, kann man zudem nicht sagen, heute nicht, du hast genau 3 Minuten Zeit und drehst dich bitte wieder um, sondern es gibt die Pflicht zu prüfen, welches Land zuständig ist für diese Person, das dann auch rückzukoppeln und eben, wenn abgeklärt ist, wir überstellen diese Person jetzt, also schieben sie ab, könnte man auch sagen, erst dann kann das auch gehen. Wird ja auch gerne in Medien mal gesagt, das seien ja irgendwie umstrittene Zurückweisungen von Asylsuchenden. Umstritten ist da eigentlich auch schon ein süßes Wort dafür. Die sind in den allermeisten Fällen rechtswidrig.
Also, Deutschland muss nach dem Dublin-Verfahren prüfen, welches Land für den Asylsuchenden zuständig ist. Und das ist das EU-Land, das der jeweilige Asylsuchende zuerst betreten hat. Und dort im ersten Land, das man betritt, muss man laut Asylrecht auch den Antrag auf Asyl stellen. Jetzt hat Deutschland keine EU-Außengrenze und ist umgeben von Nachbarländern. Wenn man danach geht, versteht man die Annahme, dass Deutschland nicht zuständig ist, wenn Menschen aus Nachbarländern kommen, wie in diesem Fall aus Polen. In der Realität gehört Deutschland aber zu den Ländern mit den meisten Asylanträgen in der EU. Wie passt das denn zusammen?
Du hast natürlich völlig recht. Die allermeisten Menschen, die an der deutschen Grenze ankommen, sind durch andere EU-Länder gekommen, so wie jetzt auch in dem Fall. Ne? Die drei Somalier, die da geklagt haben, oder eine Frau, da war ja da doch auch drunter, die kamen über Litauen, Polen nach Deutschland. Mhm. Klar, da sind wir nicht zuständig. Es ist aber manchmal auch nicht so ganz schwarz-weiß. Es gibt auch noch etwas, was heißt familiäre Verbindung in ein Land. Mhm. Da hat sich jetzt, glaube ich, auch die Somalierin drauf berufen, die eine Tante in Deutschland hat. Das muss dann auch geprüft werden, sagt sie zumindest. Ne? Also es ist nicht komplett klar, dass Deutschland nicht zuständig ist, auch wenn es praktisch häufig der Fall wäre nach diesen Regeln.
Es gibt aber ja auch eigene Migrationsgesetze in den eigenen Ländern. Wer bestimmt denn jetzt dann eigentlich schlussendlich die Asylpolitik? Die EU oder die Mitgliedstaaten?
Also es gibt eine ganz klare, kurze Antwort darauf, die besagt, es gelten die EU-Regeln. Mir ist an der Stelle immer ganz wichtig zu sagen, nicht weil Brüssel von sich aus irgendwie meint, sie wollten den Staaten jetzt sagen, was sie zu tun und zu lassen haben in Sachen Migrationspolitik, sondern weil sich die EU-Staaten gemeinsam darauf committet haben und Brüssel hält die Fäden zusammen und versucht, das alles aufrecht zu erhalten oder auch weiterzuführen. Das ist ja der ganz wichtige Punkt, über den wir heute auch sprechen. Nicht, weil man sich diese Macht genommen hat, sondern weil das ja absichtlich auf diese Ebene geschoben wurde. In dem Fall war es jetzt so, dass wohl der Innenminister Alexander Dobrindt die Bundespolizisten angewiesen haben soll, nach deutschem Recht zu handeln, wonach das in Ausnahmefällen also möglich ist. Und das kann man nur machen, wenn man quasi auf EU-Ebene signalisiert, die öffentliche Ordnung ist bedroht, die innere Sicherheit ist bedroht. Wir müssen quasi jetzt für diesen Einzelfall einmal nationales Recht vor EU-Recht stellen können.
Ne? Ja.
Artikel 72 des entsprechenden EU-Vertrags gibt es auch her, der wird jetzt oft zitiert. Und dafür muss man diese Notlage aber begründen, damit man quasi diese Geltung umkehren kann und sagen, in dem Fall gilt jetzt nationales Recht. Das ist so das Verfahren letztendlich, das offensichtlich nicht gut genug begründet war.
Das Gericht hat in diesem Beschluss ausgeführt, dass die Begründung für unsere Maßnahmen dezidierter hätte sein sollen. Das heißt, wir kommen auch dieser Forderung entsprechend nach und liefern die dezidierteren Begründungen.
Trotzdem ist die Union davon überzeugt, langfristig noch juristisch Recht zu bekommen. Das hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt letzte Woche zum Beispiel gesagt in der ARD bei Maischberger.
Nein, es geht nicht um Rechtsbruch, sondern das, was ich tue, ich versuche, das Recht wieder durchzusetzen in Europa. Das ist das Ziel. Mhm. Und deswegen habe ich eine ganze Reihe von Maßnahmen, die ich umsetze. Und dazu gehört auch die Zurückweisung an den Grenzen.
Und auch Bundeskanzler Friedrich Merz hält daran weiter fest.
Wir haben gestern eine vorläufige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin, die Spielräume hier möglicherweise noch einmal etwas einengt. Aber die Spielräume sind nach wie vor da.
Wie schaut man denn in Brüssel, also bei der EU, auf diesen ziemlich unbeirrbaren Kurs von der deutschen Regierung?
Man distanziert sich im Prinzip ein Stück weit davon, aber leise. Deutschland ist ja nicht das einzige Land, was hier und da jetzt auf nationale Lösungen setzt, um einen kurzfristigen Effekt da zu erreichen. Also Italien und Griechenland haben ja auch die Leute dann weiterziehen lassen, wohl wissend, dass sie eigentlich registrieren lassen müssten. Ne? Immer wieder. Das sind die Ankunftsländer, aber eben nicht die Hauptzielländer.
Österreich gehen die geplanten Änderungen beim EU-Asylrecht nicht weit genug.
Wir müssen endlich das Tabu Zäune brechen. Es braucht in Bulgarien einen Zaun, der muss mit finanziellen Mitteln der Europäischen Union unterstützt werden.
Die Niederlande, da ist vergangene Woche ja die Koalition geplatzt. Mhm. Vor allem, weil man sich über den Asylkurs da nicht einig wurde.
Der Rechtspopulist Geert Wilders wollte eine wesentlich schärfere Asylpolitik, einen Aufnahmestopp etwa und den Einsatz von Soldaten an den Grenzen.
Also die Sachen, die Geert Wilders versprochen hat, die widersprechen EU-Recht.
Wij willen meteen een totale Asylstopp. Wir wollen intensive Grenzkontrollen. Wir wollen iedere Asylsucher direkt an der Grenze zurücksteuern.
Worüber auch oft gesprochen wurde, solche Pushbacks.
Griechenland muss wegen eines sogenannten Pushbacks an der Grenze zur Türkei Schadensersatz an die Betroffene zahlen. Das entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Nach Ansicht der Richterinnen und Richter gibt es starke Anzeichen dafür, dass Griechenland Flüchtlinge in der Grenzregion zur Türkei systematisch und massenhaft zurückweist.
In Finnland wurde darüber seit langem diskutiert. Das Gesetz sieht nun vor, dass sogenannte Pushbacks an der über 1300 Kilometer langen Grenze möglich sind. Das bedeutet, dass Migrantinnen und Migranten an der Grenze direkt abgewiesen werden dürfen, ohne vorheriges Asylverfahren.
Es sind ja viele Länder, die jetzt Dinge machen, die eigentlich so im EU-Kontext nicht vereinbart waren. Zurzeit ist es gerade wie so ein Trend.
Brüssel beobachtet das also, dass hier und da EU-Asylrecht nicht richtig umgesetzt wird und schreitet da aber nicht so richtig ein. Also wie positioniert sich denn die EU aber insgesamt dazu?
Also hier muss man, glaube ich, natürlich einmal auseinanderhalten. Die EU-Kommission kann nicht einfach Strafen verhängen und sagen, ihr macht das hier nicht ordentlich. So kurz gegriffen ist es nicht. Sie kann es im Prinzip immer nur wieder anprangern. Und da gab es eben eine Szene.
Good morning and welcome on this Europe Day.
Am Europatag, 9. Mai.
Today we have the pleasure of having with us Federal Chancellor of the Federal Republic of Germany, Friedrich Merz, and President of the European Commission, Ursula von der Leyen.
Da war Friedrich Merz zum ersten Mal als Kanzler. Schon oft in Brüssel, hat ja selber mal im EU-Parlament ganz früher seine Karriere begonnen, aber war zum Antrittsbesuch als Kanzler dort.
Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler, lieber Friedrich. Es ist eine Freude, dass du so früh die Reise direkt nach Brüssel zu den Institutionen angetreten bist und das am Europatag. Das spricht für sich selbst.
Das hätte ein schöner Wohlfühlbesuch werden können. Aber er hat das wirklich auch nochmal genutzt, um mal erstmal zwei, drei auch klare Botschaften nochmal zu hinterlassen. Und die eine war eben auch das, was wir hier im Wahlkampf gesagt haben. Wir werden auch Asylsuchende an der Grenze abweisen. Wir werden die Kontrollen intensivieren, die ja auch schon ein Problem sind eigentlich für die europäische Idee und den Schengen-Raum, der ja Grenzfreiheit verspricht. Er hat gesagt, wir machen das.
It is with that spirit that we agreed the pact on asylum and migration.
Von der Leyen stand neben ihm, hat sich das alles angehört und hat dann komplett auf einer anderen Schiene einfach weitergemacht und hat alles aufgezählt, was die neuen europäischen Asylregeln schon bringen.
I'm pleased to announce today that we will provide an additional 3 billion euros for that topic.
Und du kannst natürlich daraus interpretieren, ich distanziere mich komplett von dem, was jetzt hier der Kanzler da vorhat.
Okay, aber so richtig deutlich angeprangert hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen das nicht. Hat denn Brüssel etwas in der Hand, wenn einzelne EU-Mitgliedstaaten in Sachen Asylpolitik eigene Wege gehen?
Im Prinzip schon, zumindest theoretisch. Also, wie gesagt, es ist nicht eine politische Entscheidung, Kommission oder was sanktioniert oder verhängt Maßnahmen, sondern es muss halt vor Gericht gebracht werden. Je mehr es angeprangert wird, desto eher findet sich wahrscheinlich auch ein Kläger, sei es jetzt wirklich eine Person, die sagt, mein Asylverfahren wurde hier nicht ordentlich durchgeführt, oder Organisationen, Flüchtlingsschutzorganisationen, die möglicherweise eine Klage vor Gericht bringen und die bis zum EuGH, zum Europäischen Gerichtshof kommt. So wäre das Verfahren. Und das, dass der Europäische Gerichtshof da ein Urteil auch wirklich spricht, das gab es jetzt vor allem einmal bei diesem konkreten Thema gegen Ungarn.
Der Europäische Gerichtshof spricht von einer außergewöhnlich schweren Verletzung des EU-Rechts durch das EU-Mitglied Ungarn. Hintergrund ist, Ungarn hat ein Urteil des EuGH zu seiner Asylpolitik nicht umgesetzt.
Und die hatten es also vor Jahren mal so eingerichtet, dass sie Geflüchtete, die irgendwie in Ungarn ankommen, an der Grenze nach Serbien gefahren haben, dort zwischenzeitlich in so Transitzonen sogar festgehalten, inhaftiert, könnte man sagen, ja, und gesagt, ihr müsst hier gucken und euren Asylantrag stellen. Nach Ungarn kommt der erstmal überhaupt nicht rein. Also widerspricht ja komplett auch den Regeln.
Die Strafe dafür 200 Millionen Euro und ein Zwangsgeld von 1 Million Euro ab heute für jeden Tag, den Ungarn das Urteil aus Luxemburg nicht umsetzt.
Okay, also die sollten zahlen. Wie hat Ungarn reagiert?
Ja, wie zu erwarten, haben natürlich nicht gezahlt. Und Ungarn nimmt de facto niemanden.
Und kommt Ungarn damit durch? Oder welche Möglichkeiten hat hier die EU?
Man wird sehen, wie das geregelt wird, ob man das wiederum irgendwann abziehen kann von Mitteln, die Ungarn quasi über den EU-Haushalt zustehen. Das ist eine ungeklärte Frage. Insofern haben wir mit Ungarn jetzt ein Land, die im Prinzip mit den Achseln zucken und sagen, lass den EuGH da mal urteilen. Was aber jetzt auch eine sehr neue Entwicklung ist, dass öffentlich darüber gesprochen wird, dass doch bitte all diese Gerichte, sei es der EuGH, sei es vor allem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, doch vielleicht mal überdenken sollten, ob ihre Richtlinienstandards noch so zeitgemäß sind. Also es gab jetzt ganz kürzlich einen offenen Brief, den haben vor allem die beiden Damen Mette Frederiksen und Giorgia Meloni, also die Regierungschefin von Dänemark und Italien, gemeinsam aufgesetzt.
We cannot ensure the safety of our populations in Europe if we are not in control with our external borders.
Und dann werden uns immer Steine in den Weg gelegt durch Gerichte, die aber sagen, so geht das nicht und so geht das nicht. Das ist jetzt verkürzt gesagt die Gemengelage. Das ist eine Diskussion, die wurde angestoßen. Die passt offensichtlich in die Zeit.
Ja, und in diesem offenen Brief, da fordern Giorgia Meloni und Mette Frederiksen eine grundlegende Neuausrichtung der europäischen Asylpolitik mit mehr nationaler Kontrolle.
Und da haben dann sich noch andere angeschlossen, die sagen, im Prinzip müsse auch mal der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte seine Standards hinterfragen. Also ich fasse das jetzt ganz grob zusammen, ne? Ob das alles noch so zeitgemäß ist.
Perché se c'è qualcosa che, diciamo, questo tempo ci ha insegnato è che dobbiamo saper ragionare con schemi nuovi senza paura di affrontare i problemi.
Die wirklich sagen, wir brauchen sozusagen eine Debatte darüber, inwiefern Gerichte noch nach Maßstäben urteilen, die noch in die Zeit passen.
Es geht also längst nicht mehr nur um Länder wie Ungarn, die sich bei der EU-Asylpolitik nicht an bestehendes Recht halten, trotz Sanktionen, sondern mehrere EU-Länder fordern eine Reform des aktuellen EU-Asylrechts. Dabei hat es zuletzt schon Anpassungen gegeben. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich vor 2 Jahren auf eine große Reform geeinigt.
Fast 12 Stunden Verhandlung, aber am Ende eine Einigung. Die EU-Staaten beschließen eine Asylreform.
Das ist ja das große Asyl- und Migrationspaket. Also alle immer beteiligt, ne? Die gewählten Abgeordneten im Parlament, die Staaten im Rat und dann eben der Kommissionsapparat sozusagen. Ewig verhandelt, um diese neuen Regeln ins Werk zu setzen. Die wurden im vergangenen Jahr, so jetzt ziemlich genau ein Jahr her, war ich dabei in Gent, will nochmal feierlich auch verabschiedet, nachdem alle zugestimmt hatten, ne? Und das ist jetzt der neue Kompass.
Damit wird das Asylverfahren deutlich verschärft. An den EU-Außengrenzen soll künftig eine Vorprüfung stattfinden. Wer gute Aussichten auf Asyl hat, soll weiterhin ein reguläres Asylverfahren in der EU bekommen. Menschen mit schlechter Bleibeprognose, zum Beispiel aus Marokko oder Tunesien, sollen ein Asylschnellverfahren an der Außengrenze durchlaufen.
Das Ganze ist im Sommer 2026, noch ein gutes Jahr, vollständig umgesetzt. So ist der Plan. Dann wird das komplett gelten. Bis dahin gelten noch die alten Regeln, wo auch Dublin und so weiter dazugehören, von denen ja jeder weiß, dass das in der Ganzheit nicht mehr so funktioniert. Wir haben also so ein bisschen merkwürdige Zwischenphase, sag ich mal, ja, die auch ein bisschen die Lücke lässt, so kommt das ja vielleicht auch alles zustande, dass dann da jeder mal bei sich guckt, wie er sich jetzt in dieser Zwischenphase da genau verhält und natürlich auch viel, ja, einfach Politik und Wahlkampf und zum Teil auch Populismus dabei, ne? Das ist sozusagen die Lücke, die diese Zeit jetzt hier in 2025 bietet. Die alten Regeln funktionieren nicht, die neuen sind noch nicht komplett in Kraft.
Ja, das neue gemeinsame europäische Asylsystem, das heißt kurz GEAS, also G-E-A-S, das hat ja unfassbar viele Punkte. Was ändert sich da jetzt konkret, wenn es um die Frage geht, wie EU-Länder mit Asylsuchenden umgehen müssen?
Also wir können über das GEAS in Gänze auch lange sprechen, hat viele Kapitel, ganz viele einzelne Maßnahmen. Und ein wichtiges zum Beispiel ist auch, dass Abkommen mit sogenannten Drittstaaten geschlossen werden. Mhm. Also Beispiel Nordafrika, wir haben das erste Abkommen war mit Tunesien, Marokko, Algerien, es geht immer noch weiter. Ne? Mhm.
Also mit Drittstaaten heißt, ist gemeint ein Staat außerhalb der EU.
Ja, genau. Mhm. Und diese Staaten kriegen auch sehr viel Geld aus der EU. Fördermittel für dies, das, jenes, aber eben auch für ihren Grenzschutz, also hier Coast Guard und so weiter. Also die sollen einfach gucken, dass sie die Leute an der Überfahrt hindern, dass sie auch Schlepper bekämpfen. Aber das funktioniert. und es kommen deutlich weniger Menschen in die EU. Es geht ganz viel um diese Abschreckungswirkung natürlich bei diesen Sachen auch.
Stichwort Drittstaaten. Ein anderer Ansatz ist, Asylbewerber gezielt wieder außerhalb der EU zu bringen, in Drittstaaten eben. Damit wurde ja zum Beispiel auch in Großbritannien und in Dänemark auch Wahlkampf gemacht. Geklappt hat das bisher nicht, weil das rechtlich nicht möglich ist. Inwiefern spielt das eine Rolle?
Man muss hier jetzt ganz dringend zwei Dinge unterscheiden. Also wir haben Abkommen mit Drittstaaten, wie jetzt zum Beispiel an der nordafrikanischen Küste. Sie sollen dafür sorgen, dass Menschen gar nicht erst losfahren. So, das ist das eine. Jetzt sprichst du natürlich einen ganz interessanten Fall an. Das war der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der da gesagt hat, das ist also in dem Fall nicht rechtmäßig, weil nicht sichergestellt wird, dass in Ruanda Standards gelten in diesem Asylverfahren, die irgendwie mit den EU-Standards vergleichbar sind, sozusagen. Das ist wirklich noch mal ein anderes Thema und mit Sicherheit eines der spannendsten der nächsten Jahre im ganzen Themenkomplex, wie steuern wir Migration, wird es möglich sein, Asylverfahren außerhalb der EU stattfinden zu lassen, wenn man EU-seitig dafür sorgt, dass dort diese Standards so aufrechterhalten werden können. Durch Geld, durch Personal, was auch immer, aber nicht auf EU-Boden. Das ist auch in diesem GEAS, in diesem Migrationspaket, noch nicht so beschrieben. Deswegen kann man sagen, es gibt jetzt schon natürlich Gedanken, die gehen auch schon über das hinaus, was man ins Werk gesetzt hat, was gerade erst dabei ist, auch wirklich vollständig dann umgesetzt zu werden.
Wenn das neue GEAS jetzt kommt, also das gemeinsame europäische Asylsystem, die neuen Regeln also vollständig in Kraft sind, führt das dann vielleicht wieder zu mehr Gemeinsamkeit unter den EU-Staaten, vielleicht auch zu mehr Klarheit? Oder glaubst du, dass sich der Trend fortsetzen wird, dass immer mehr EU-Länder sozusagen ihr eigenes nationales Süppchen kochen?
Also ich kann jeden verstehen, der aus Nachrichtenkonsumentenperspektive auch komplett den Überblick verliert. Was gilt denn jetzt eigentlich? Jetzt haben wir eine Rückführungsrichtlinie noch beschlossen vor wenigen Monaten in Brüssel, die nochmal sagt, wie schaffen wir das eigentlich, dass Leute, die abgelehnt sind, auch schneller dann auch rauskommen. So, das ist ja eine Frage, die uns in Deutschland sehr umgetrieben hat, nachdem wir ein paar Anschläge hatten von abgelehnten Asylbewerbern und so weiter. Das ist das große Rad. Und daran wird geschustert, also es wird umgesetzt und auch nachjustiert in Brüssel. Es wird immer verbindlicher. Und am Ende glaube ich an die Macht des Faktischen, dass sich das auch dann durchsetzt, ne? Und dass wir diese Einzellösung vielleicht dann auch weniger sehen müssen. Das ist schon ein Buch für alle, ja? Und nicht gemacht, um Einzellösungen weiter voranzutreiben. Aber grundsätzlich glaube ich schon, jeder weiß, daran hat sich nichts geändert, dass sich die ganze Thematik Migration steuern, begrenzen, besser managen, wenn überhaupt, nur im EU-Kontext lösen lässt. Man könnte auch, wenn wir jetzt nicht in einem heißen politischen Wettbewerb wären, sagen, alles klar Leute, entspannt euch, wir sind ja offensichtlich auf dem richtigen Weg. Das geht ja nun leider dann oft nicht, ne? In kurzfristig politischem Denken oder in Wahlkampf und Wahlversprechen einlösen. Dann wird dann halt hier und da Sachen gemacht, die mit der großen Brille oder mit der europäischen Brille nicht wirklich sinnvoll sind. Die sind zum Teil gegen EU-Recht, ja, haben wir jetzt ein paar Mal gehört. Sie bringen auch nicht viel, vielleicht, ne? Außer irgendwie so einen kurzfristigen Effekt, aber darum geht's dann ja auch häufig einfach, ne? Und ja, vielleicht kann man das aussitzen und sagen, bald haben wir dann den großen Rahmen, der aber ja auch nie fest und starr da sitzen wird, sondern du wirst immer nachjustieren müssen, es wird immer Debatten geben, ob man nicht noch mehr machen müsste und so weiter. Aber es gibt schon Aussicht auf eine stabilere Situation. Am Ende wird es diesen europäischen Weg da hauptsächlich geben und um den wird immer weiter gestritten werden. Also die EU wird da nicht dran zerbrechen, glaube ich. Wenn ich eins noch sagen darf, wichtig ist es ja auch manchmal so die B-Note, ne? Wie verhält man sich auch? Und da darf man ja auch um eins in der EU nicht umherreden. Es gibt natürlich auch einen Blick auf Vorbilder. Das sind die großen Länder, das sind die Gründungsstaaten. Und da gehört natürlich ganz zuvorderst Deutschland dazu, als größtes EU-Land, also bevölkerungsstärkstes, als das, was den größten Anteil am EU-Budget hat. Jeder vierte Euro kommt aus Deutschland. Also einfach aufgrund der Macht und der Größe ist es natürlich überhaupt nicht unentscheidend oder sehr entscheidend, ich formuliere es andersrum, wie sich Deutschland auch verhält. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn Deutschland als das zentrale Land all seine Grenzen kontrolliert, jetzt da auch Leute zurückweist. Was bringt das wirklich, außer diesen kurzfristigen, wir haben jetzt einen harten Kurs, ne, diese politische Message auch an die Wählerschaft. Es kostet aber auch irgendwie Glaubwürdigkeit. Also wenn das größte, wohl wichtigste Land in der EU da dann auch darauf auf den europäischen Gedanken jetzt kurzfristig da pfeift und sagt, wir machen das jetzt trotzdem, hat es auch eine symbolische Wirkung. Also ich glaube nicht, dass es das wert ist.
Katrin, vielen Dank dir.
Sehr gerne, Viktoria. Vielen Dank.
ARD-Korrespondentin Katrin Schmidt berichtet aus Brüssel und ihr hört sie jede Woche im Podcast .eu. Da erklärt sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen die aktuellen News aus der EU und was die mit unserem Alltag zu tun haben. .eu findet ihr in der ARD-Audiothek, den Link auch in unseren Shownotes. Und da empfehlen wir euch auch noch ein paar frühere 11KM-Folgen zum Thema, wenn ihr Lust habt, weiterzuhören. Autorin der heutigen Folge ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet haben Charlotte Horn und Marc Hoffmann. Produktion Christine Frey, Jan Stahlmann, Pia Janssen und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.